nur schwarz. Sicher ist das von der ungeheuren Hitze gewesen. In der Stadtmitte hat man Leichenteile verbrannt mit so wie große Feuerwerfer. Man hat den Männern Alkohol gegeben, damit sie es besser überwinden.
Die deutsche Wehrmacht hatte nur noch wenige Brückenköpfe auf der Westseite des Rheins. Aber erst im März konnten die Briten den Übergang am Niederrhein erzwingen. Churchill ließ es sich nicht nehmen, seinen Feldherrn Montgomery schon am nächsten Tag auf rechtsrheinischem Boden zu begrüßen. Der letzte Akt hatte begonnen.
Die Amerikaner hatten ebenfalls schon über den Rhein gesetzt, waren auf Köln vorgestoßen und hatten nach kurzem Kampf die Domstadt eingenommen.
Im Laufe des Monats April wurde dann der ganze Westen Deutschlands, das Gebiet der heutigen Bundesrepublik, von den Briten im Norden, den Amerikanern in der Mitte und der neu gebildeten 1. französischen Armee im Süden im Blitzkriegsstil erobert. Die Elbe wurde überschritten. Dieses Unternehmen war im alliierten Dokument Eclipse zu Deutschfinsternis verabredet. Deutschlands Aufteilung. Über diese Verabredung hinaus drangen die Amerikaner weiter nach Osten vor und standen Ende April in Sachsen und Thüringen.
Maria Hedram, zu dieser Zeit Kriegerwitwe, erlebte den Einmarsch der Amerikaner.
Die Amerikaner eroberten zuerst Leipzig. Als ich die Soldaten durch die Straßen marschieren sah mit ihren Maschinengewehren, da war ich wirklich traurig und sah ein, dass der Tod meines Mannes wirklich für umsonst, endgültig für umsonst war. Sie feierten und freuten sich im Haus meiner Eltern, welches sie beschlagnahmt hatten, und tanzten mit ihren Stiefeln auf meinem Flügel herum und waren voller Seligkeit.
Weiße Fahnen überall. Als Hitler davon hörte, wollte er es immer noch nicht wahrhaben. Er hatte einmal gesagt, wenn das deutsche Volk nicht bereit ist, für seine Selbsterhaltung sich einzusetzen, ganz gut, dann soll es verschwinden. Ich werde ihm dann keine Träne nachweinen.
Amerikaner auf dem Domplatz von Magdeburg. Rolf Noll, Hitlerjunge aus Stralsund, hatte sich ausgezeichnet beim Nahkampf gegen die Russen.
Am 21. 22. März 1945 waren wir nach Berlin geladen worden und mussten uns im Garten der Reichskanzlei aufstellen. Nach kurzer Zeit öffnete sich eine Bunkertür und heraus kam Hitler mit einigen Offizieren. Er sprach zu uns sehr leise, ich verstand das den größten Teil nicht und habe ihn mir hinterher sagen lassen. Und er ging dann von Mann zu Mann, sprach einige an, den meisten gab er nur die Hand. Mein Eindruck war verheerend. Unser Idol, von dem wir so viel erhofft hatten, stand vor mir, ein alter, zitternder Mann, ein Wrack.
Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verzehrung in die Hauptkampflinie geschafft.
um vielleicht zu sagen, wie die Jugend damals eingestellt wird, möchte ich ein Erlebnis aus Pyritz berichten. Bei einem Panzerangriff überrollte ein russischer Panzer ein Schützenloch, in dem ein Hitlerjunge saß. Der Panzer fing an zu drehen, um den Jungen unten zu zerdrücken. Darauf schoss der Junge von unten die Panzerpfoste ab. Er war weg und der Panzer natürlich auch.
Am 16. April waren die Russen wieder am Zuge. Unter dem Oberbefehl von Marschall Schukow, dem Sieger von Moskau und Stalingrad, überschritten sie die Oder und traten zum Angriff auf Berlin an.
Deutschland für Europas Schicksal die Wende erzwingen.
Es wurde noch einmal ein paar Tage hart gekämpft. Zu längerem Widerstand waren die geschwächten deutschen Truppen aber nicht imstande.
Die Amerikaner, die Berlin den Sowjets überlassen hatten, drangen jetzt nach Bayern vor.
Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage, war erreicht. Am 21. April begann die Beschießung Berlins und am 24. April der Häuserkampf in der Stadt.
Deutsche Soldaten setzten sich vor den Russen über die Elbe ab. Der Soldat Heini G. schrieb in sein Tagebuch: Hier ist Friede und dort drüben über der Elbe tobt noch der Krieg. Es gibt kein Gehirn, das das so schnell fassen kann. Jetzt sehen wir den ersten Amerikaner. Er fordert uns auf, die Waffen wegzuwerfen. Aha, die dürfen wir also doch nicht behalten. Ich schmeiße die Mordinstrumente von Herzen gern weit weg in die Elbe.
Am 25. April begegneten sich amerikanische und russische Vorauseinheiten bei Torga an der Elbe. Während die deutschen Heimatfronten überall zusammenbrachen, feierten Amerikaner und Russen ein Verbrüderungsfest mitten in Deutschland. Man feierte das Überleben. Furchtbares hatte man hinter sich. Und zu allem kam etwas, das in letzter Stunde noch einmal Hass und Abscheu zum Aufflammen brachte. Die Entdeckung der Konzentrationslager.
Dann kommst du nach Dachau, hatte es am Anfang des Dritten Reiches geheißen. Dachau war das erste Konzentrationslager, das die Nationalsozialisten angelegt hatten. Nun stießen in ganz Deutschland die Eroberer auf diese Lager, die bis zum letzten Tag in Betrieb gehalten wurden.
Was nur wenige wussten, aber viele ahnten. Über ganz Deutschland und seinen besetzten Gebieten waren Haupt- und Nebenlager verteilt, in denen Menschen erniedrigt, gefoltert, ermordet worden sind.
Hans Marschalek war Häftling im Konzentrationslager Mauthausen.
Als ich als Häftlingsschreiber zum ersten Mal registrieren musste, Massentötungen registrieren musste, die einzelnen Nummern der Toten, die Erschossenen durch Dummgeschosse, so war das für mich fast ein seelischer Kollaps. Ich befasste mich mit Selbstmordgedanken, ich wollte nicht mehr weiterleben. Das durchschnittliche Gewicht eines Mauthausener Häftlings war damals etwa 44 Kilogramm. Und als die Panzer kamen, da strömten die Kranken, die Invaliden, die nicht mehr Gehenden, schleppten sich an allen Vieren zu dem Panzerwagen, küssten die Füße der Soldaten, weil sie sich nicht erheben konnten, weinten, es gab hysterisches Geschrei. Viele starben in diesem Moment des Entzückens. Es waren chaotische Momente der Freude, der Wiedergeburt für viele, viele tausend Menschen. Aber unmittelbar nach der Befreiung starben allein in Mauthausen, allein im Hauptlager Mauthausen, noch 2600 Häftlinge.
Die Amerikaner waren so entsetzt über das, was sie vorfanden, dass sie die Einwohner von Städten wie Dachau und Buchenwald zwangen, sich das anzusehen, was in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geschehen war.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Es war die letzte Lüge. Hitler war nicht auf seinem Befehlsstand kämpfend gefallen. Während noch Soldaten, die an ihn glaubten, ihr Leben im Kampf um die Reichshauptstadt einsetzten, hatte er in seinem Bunker Selbstmord begangen.
Er hinterließ ein zerstörtes und gebrochenes, auch moralisch gebrochenes Land.
Warum hat der deutsche Soldat bis zum Schluss mitgemacht?
Mir blieb nichts anderes übrig.
Ich habe mir gesagt, ich muss mitmachen, bis der Krieg zu Ende ist.
Ich habe nie für Hitler gekämpft. Nie, nicht eine Sekunde. Ich habe auch für meine Einheit gekämpft.
Dass wir nicht mit den Zielen der Partei einverstanden waren, war das geflügelte Wort, was überall unter den Soldaten umging. Lass erst mal den Krieg zu Ende sein, dann räumen wir zu Hause auf.
Im November 1944 habe ich den Krieg für mich beendet. Wir sollten in einen Bunker, aber da wollte ich nicht mehr mitmachen. Da habe ich gesagt, nee, und bin rüber zu den Amerikanern. Und dann, ein paar Tage später im Lager, habe ich einen Offizier getroffen von unserer Einheit, der hat gesagt, du Schwein, wenn der Krieg aus ist, dann werdet ihr hängen. Der Weg in die Gefangenschaft wurde der Weg in die Freiheit.
Wohin man sah, Trümmer, Tote, besiegte Soldaten, Heimat und obdachlos gewordene Bürger. Die Opfer des weltweiten Krieges. Von den 25 Millionen umgekommenen Soldaten waren 4 Millionen Deutsche. Von den 30 Millionen Opfern der Zivilbevölkerung waren 3 Millionen Deutsche.
Erst das katastrophale Ende hat den Pakt zwischen Hitler und den Deutschen gelöst. So endete der Zweite Weltkrieg für die Deutschen.
Den 20 april 1995. Det har gått 50 år. En kommentar.
Runt om i världen uppmärksammas nu 50-årsminnet av andra världskrigets slut. Inte minst i Tyskland och inte minst då den nazistiska judeutrotningen. I den tyska veckotidningen Die Zeit skriver fredspristagaren Ili Wiesel själv räddade sista stund ur ett koncentrationsläge. Även om jag förstår den önskan som finns i Tyskland att förminska den tyska skulden i dess helhet, måste jag reagera på de historiker som vill förringa det judiska folkets lidande och det tyska folkets skuld. Både det ena och det andra är oriktigt. Judarna skulle dö bara därför att de fanns. Förvisso inskränktes nazisternas förbrytelse inte till detta folk som enda offer, men just som folk var judarna det enda offret. Med andra ord, inte alla offer var judar, men alla judar var offer. 50 år efter Nazitysklands fall ser Ili Wiesel med stark oro på det som sker i dagens Tyskland. Och inte bara där som vi senast påminns om i det lilla värmländska samhället Vålberg. Jag läser om hus som bränns ner av nazister, om våldsdåd mot invandrare. Jag läser om hakkors och skinnskallar som oantastat marscherar på gatorna. Naturligtvis läser jag också om de många som demonstrerar mot våld och protesterar mot främlingsfientlighet. Det får mig att hysa förhoppningar om den unga generationen i Tyskland. Men Ili Wiesel ser en växande risk för att minnet av förintelsen blir allt svagare och han varnar för de faror som är förbundna med det. Vi står inför två stora faror, säger han i Die Zeit. Världen hotas av fanatism och den enskilda människan av likgiltighet. Fanatism och likgiltighet när varandra. Båda måste vi bekämpa. Det är den viktigaste lärdomen av historien. Att säga sanningen om ett krig och dess brutaliteter, men säga sanningen för sent, om det har det uppstått en debatt i USA. Upphovet till debatten är Robert McNamaras memoarer om Vietnamkriget. McNamara bar som amerikansk försvarsminister en stor del av ansvaret för kriget och erkänner nu att det var fel. Men, skriver den politiska krönikören Anthony Lewis i New York Times, McNamara uttrycker ingen ånger över det större fel som han begått, att han lät bli att säga sanningen då det var viktigt att göra det. Han teg som försvarsminister och hans tystnad fortsatte efter hans avgång 1968. Den fortsatte under ytterligare 7 blodiga krigsår, konstaterar Anthony Lewis. Och tillägger, 58 000 amerikaner och mer än 3 miljoner vietnameser dog i kriget, medan McNamara och många andra teg om sina tvivel. Men tystnadens faror är inte begränsade till Vietnamkriget. Det är i tystnad, när de inte vill ställas till svars, som demokratiska regeringar gör sina grymmaste misstag. Att förtiga, förneka eller förvränga sanningen om övergrepp, det är en taktik som också ryska ansvariga politiker tillämpar när det gäller kriget i Tjetjenien. Däremot försöker åtskilliga ryska massmedia visa vad som verkligen sker, trots förtäckta hot från myndigheterna. Nu senast efter den massaker som ryska soldater utfört i byn Samarski, där mer än 100 civila människor sköts ihjäl eller brändes till döds. Liberala tidningar som Syvodnia och Izvestia har de senaste dagarna återgett detaljerade vittnesmål om massakern. Så här lyder ett vittnesmål i Syvodnia av en kvinna som undkommit efter att ha hållit sig gömd i en källare. De genomsökte varje källare och kastade in granater. Jag vet inte hur vi överlevde, men när våra män gick ut slog soldaterna ner dem med sina gevär och antände dem med bensin inför våra ögon. En dotter bönföll, döda inte min far, skona oss. De dödade båda, brände dem med bensin och gick därifrån. De är fascister, värre än fascister, utbrister kvinnan för Syvodnias journalist. Och i Izvestia jämför den ryske parlamentsledamoten Anatoly Shabat massaken i Samarski med vad som hände i byn Song My under Vietnamkriget eller i den tjeckiska staden Lidice under andra världskriget. Alla som organiserade och deltog i straffaktionen i Samarski bör ställas till rätta för brott mot mänskligheten, anser Anatoly Shabat.
Och det var tidningskrönikan med Göran Skånsberg.